Und das ist natürlich saumäßig gesellig, ein Fondue, weil man sitzt zusammen und rührt im selben Topf. Das ist irgendwie auch einfach gesellschaftlich verbindend.
Alles beginnt am Herd, genauer gesagt vor einem Topf voller Käse und Wein am Herd. Mit dem geborenen Schweizer Stefan Keller bereite ich in seiner Wiener Wohnung Käsefondue zu. Ich lerne, worauf man bei der Zubereitung achten soll und wie man diese Menge an Käse auch tatsächlich essen bzw. verdauen kann. Bei diesem gemeinsamen Gespräch, das wir Anfang Jänner geführt haben, unterhalte ich mich mit dem Publizisten und Tausendsasser über allerlei. Es geht ums Schreiben und Musizieren, ums Radfahren und Fechten, ums Essen und Trinken, um Wien und die Psychoanalyse und natürlich immer wieder ums Fondue selbst und darum, wie man sowohl den ersten als auch den letzten perfekten Biss zusammenstellt. Was dich erwartet, sind Erzählungen von einem Menschen, der die Kunst beherrscht, innezuhalten, bevor er seine Überlegungen in wohlgewählte Worte gießt. Spielerisch wechselt er zwischen lautem Lachen und langem Nachdenken. Und in diesem Sinne wünsche ich viel Vergnügen und gute Unterhaltung mit dieser Folge von Bewegt.
Gut, wir beginnen mit dem Fondue.
Gut. Wir stehen in deiner Küche und es gibt in einen Topf hineingestückelten Käse. Das ist der Start von Fondue. Machen. Er lacht. Ist es so?
Genau, der Topf heißt klassischerweise Kakelo. Ein Kakelo.
Klassischerweise. Gut. Aha. Und den hast du auch importiert.
Ja, der kam über Umwege hin zu, der kam von einem polnischen Fechtmeister aus Bern nach Wien. Der hat mir den hier hingebracht, den Topf, diesen Topf, dieses Kakelo. Und dann habe ich die Hände verworfen und gedacht, nein, jetzt bringt er mir ein Kakelo nach Wien. Das will ich gar nicht. Ich möchte in der Küche möglichst wenig Geräte haben. Und jetzt habe ich das da und jetzt brauche ich es ab und zu mit großem Spaß.
Das heißt, es war nicht für dich klar, ich komme nach Wien und ich werde bald damit beginnen, für Leute Fondue zu machen.
Davon war ich meilenweit entfernt.
Natürlich, lebt sie wirklich. Und dann hat deine, ich weiß gar nicht, ist sie, doch, ist deine Stieftochter, oder?
Ja,
Ja,
ja.
hat doch dann gesagt, hat laut gelacht letztes Jahr, wie wir gemeinsam in der Schweiz waren, und hat gemeint, du hast jetzt, heißt das dann Fondue-Stüble oder wie heißt das?
Fondue Stübli, genau.
Schon, oder? Ja.
Ja,
Und
jetzt,
im
das
Prinzip
ist.
hast du
Ja, du,
das.
man macht dann, was man kann.
Man macht, was man kann. Gut. Das heißt, prinzipiell gibt es in der Schweiz schon eine Tradition des Fondue-Essens im Kreise von Freunden, Familie. Oder ist es so ähnlich wie das Wiener Schnitzel, dass es so ein totaler Stempel ist und ein bisschen überholtes Lokalkolorit? Oder ist es eine gelebte Tradition? Ein gelebtes Ritual?
Es ist ein gelebtes Ritual, Tradition auch, aber die Tradition ist noch gar nicht so alt. Die hat eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das ein bisschen allgemein gut mit dem Fondue. Und soll ich die Geschichte erzählen, wie es dazu kam?
Unbedingt.
Also da in dieser Zeit, im letzten Jahr, Mitte letztes Jahrhundert, gab es eine Käseunion und die haben den Schweizern Käsereien gesagt, was sie zu produzieren haben. Das war ein bisschen wie in der UdSSR, ein bisschen planwirtschaftmäßig. Und was sollten die Schweizer Käsereien produzieren? Emmentaler, Gräuerzer und Sprinz. Das war die Dreifaltigkeit damals so ein bisschen in der Schweiz. Und
Kennen tun die
jetzt
meisten wahrscheinlich den ersten Emmentaler. Aber
Emmentaler.
was sind die anderen zwei?
Gräuerzer ist ein Käse, der in der Westschweiz produziert wird, typ ähnlich wie der Comté aus dem französischen Jura. Ist einer der allerfeinsten Käse überhaupt. Das wäre den ich auf die Insel nehmen würde, könnte ich nur einen Käse mitnehmen. Und dann haben die Käseunion hat dann überlegt, ja, wie machen wir, wie kann man Leute dazu bringen, dass sie Unmengen Käse essen? Weil die wollten ja diesen Käse auch verkaufen. Und Fondue ist natürlich wahnsinnig. Also, wann isst ein Mensch 150 bis 200 Gramm Käse am Stück. Das musst du mal hinkriegen.
Und das passiert.
Das wird heute passieren. Das wirst du jetzt erleben, genau. Und du wirst sehen, dass du überlebst es.
Also,
ja, das wirst du schaffen. Das wirst du schaffen,
ja.
Genau. Ja.
Ja.
Also, und dann haben sie gedacht, ja, und das Fondue bietet sich dafür, man verflüssigt dann das Dicke gewissermaßen, gibt reichlich Kirsch dazu und trinkt genügend Wein und dann schafft man das schon. Ja, ja, das geht. Immer wieder.
Es geht immer wieder. Ja. Der dritte ist, also es war Emmentaler.
Dann genau, der Sprint und der Emmental und noch den Tilsiter gab es natürlich auch noch und so. Jedenfalls, es war sehr ein eingeschränktes Ding. Und dann kommt dazu, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Wirtschaftswachstum, Wohlstand, man sitzt zusammen, kocht, das Kochen gibt plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Und das ist natürlich saumäßig gesellig, ein Fondue, weil man sitzt zusammen und rührt im selben Topf. Das ist irgendwie auch einfach gesellschaftlich verbindend. Und die hatten dann eine ganz tolle Werbeagentur. Die haben einen Slogan gekreiert, ein Akronym gewissermaßen. Das ging dann durchs ganze Land, also mindestens in der deutschsprachigen Schweiz. Das hieß Figugeggel. Figugeggel. Und das heißt nichts anderes als Fondue ist gut und geht eine gute Laune. Also Fondue schmeckt gut und macht eine feine Laune, eine gute Laune. Und dieser Figugeggel, das ist klar, also das war gewissermaßen dann ein Synonym auch für Fondue. Man saß zusammen und es war gesellig und hat getrunken und geraucht und Karten gespielt und es war unaufwendig auch das zu machen. Das muss man auch sagen. Es ist ein, heute würde man sagen, ein Fast Food.
Es ist ein Fast Food. Das heißt, wenn wir, um die Vergangenheit und die Geschichte kurz in die Gegenwart zu setzen hier, was wäre jetzt der Startpunkt? Man müsste es einfach nur anschalten?
Ja, also da beginnen natürlich dann schon die Glaubenskriege, wie man das ansetzt. Das ist dann, ich mache es jetzt so, dass ich den Käse und den Wein ein paar Stunden vorher schon in dieses Cacolon, in diesen Topf reinlege. Und laut Angie Koch, der Käsermeister von der Wollzeile in Wien, ein Schweizer, auch der Schweizer heißt er auch in Wien, soll das Fondue dadurch bekömmlicher sein. Mag sein, schön, wenn es so ist. Warum nicht? Man kann es dann auch schon vorbereiten. Das ist ja das Mise en place beim Kochen, ist ja das A und O. Und wenn man das schon alles da bereitstellt, dann können die Gäste kommen. Und ich bin bereit, du siehst ja auch, die Kelle, die Holzkelle ist bereits im Cacolon. Und jetzt machen wir nichts anderes, als dass wir diesen Magic Touch machen, dass wir nämlich jetzt die Hitze geben.
Es ist keine Flüssigkeit jetzt mehr drinnen, das ist schon aufgesaugt.
Also man rechnet, genau, das siehst du jetzt, das hat schon aufgesaugt, man rechnet pro Person 150 bis 200 Gramm Käsemischung. Und meine bevorzugte Käsemischung, aber das ist natürlich auch das ist eine individuelle Geschichte, ist das sogenannte Moitié-Moitié. Das heißt halb Gräuzer, der besagte Gräuzer, von dem wir schon gesprochen haben, und dann sicher kein Emmentaler, sondern Vacherin. Vacherin ist ein geschmeidiger Käse, der ein bisschen die Würze auch des Gräuzers abdämpft, aber keine Fäden zieht, wie der Emmentaler gerne dazu
neigt. Gut, ein bisschen war noch unten.
Ja, ja.
Ein bisschen Wein war noch in der Basis.
Du siehst, ja, der ist natürlich nicht ganz verschwunden. Das ist wesentlich.
Das ist der erste Kniff.
Und ja? Jetzt auch wichtig, der Emmentaler ist ja auch ein armer Kerl im Fondue, der findet ja alle seine Löcher. Der Witz draus, oder? Aber das geht ja nicht. Also das ist eigentlich seine Schönheit wird zerstört im Fondue.
Sofort.
Nebst dem, dass er dann noch fädig wird, also noch Fäden zieht. Das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Also wir nehmen Vacherin und der Schweizer in der Wollzeile macht, der ist ein bisschen ein der macht es nicht so, wie er sagt. Er nimmt nämlich 60% Vacherin und 40% Gräuzer. Vielleicht hätte ich jetzt das nicht sagen sollen, es ist nicht Moitié-Moitié, nicht halb-halb, sondern 60 Vacherin, 40 Gräuzer. Und
hat er dir gesagt?
Hat er mir gesagt, richtig. Wir wissen es nicht genau. Das ist natürlich auch schön, wenn man so Geheimnisse hat. Das macht es natürlich aus. Jetzt gebe ich zuerst ein bisschen. Und dann jetzt eben mit dem Wein. Der Wein ist natürlich der andere Teil. vom Mortier. Und man nimmt ungefähr etwas weniger als die Hälfte des Käsegewichts. Also jetzt haben wir da, wir sind zu dritt, 450 Gramm Käse und dann habe ich jetzt 2 Deziliter Wein genommen. Und da wir ja eine internationale Gesellschaft sind, habe ich jetzt Schweizer Käse und ich habe österreichischen grünen Veltliner da rein.
Und wir sind schon mittendrin, knietief sind wir schon drin im Thema. Also, das ist aber jetzt der Wein, jener Wein, der sich da drinnen bereits befindet, ist der grüne Veltliner.
So ist das.
Und das ist auch jener Wein, in dem wir tunken werden. Aha. Oder nein?
Ja,
weil es kommt
ja
der Wein dann auch nochmal zur Anwendung in Form.
Richtig.
Bitte erklären Sie den nächsten Schritt.
Genau. Also ja, kann man natürlich sehr gut machen. Grüner Veltliner eignet sich, weil er nicht ein sehr aromatischer, ist eigentlich nicht ein aromatischer Wein ist, ist er eigentlich fast dazu prädestiniert, ein Schweizer Fondue zu adeln. Und jetzt, du siehst jetzt, wird da mit der Holzkelle, wird diese Pappe, die so, wenn wir wissen, eine Porridge-ähnliche Struktur annimmt, wird jetzt gerührt. Und da, auch da gibt es natürlich Theorien. Die einen sagen, man muss in der Acht rühren, die anderen sagen, gegen den Strom, die anderen mit dem Strom. Und in der Zeit, als meine Mutter uns erwartet hat, war es noch so, dass es geheißen hat, eine schwangere Frau dürfe kein Fondue rühren, weil es sonst scheidet, der Käse. Quasi aufbricht das Fett und die Flüssigkeit, dass sich das nicht gut verbindet. Also die wurden ferngehalten vom Fondue rühren. Schwangere Frauen, das ging nicht. Das war, ja, sprechen wir jetzt Mitte 20. Jahrhundert. Heute weiß man etwas mehr darüber.
Gut, ja.
Und du siehst, das geht jetzt relativ.
Emanzipation, ein Beispiel des Fondue-Kochens. Ja.
So.
Mhm. Das geht jetzt schon recht geschmierig dahin,
das
muss ich
sagen.
Das erhält jetzt schon eine gewisse Flüssigkeit.
Und eigentlich kann man die Sache wirklich sehr entspannt angehen. Wenn man einen Vertrauenskäser hat, wie der Anders J. Koch in der Wohlzeile in Wien, der genau weiß, welcher Reifestadium der Käse haben muss. Das ist wie bei einem guten Stück Fleisch oder so, dann ist das gut. Aber man kann nichts machen, wenn der Käse nichts ist, dann wird das Fondue nichts.
Wird das nichts.
Das wird nichts. Und da nehmen wir jetzt an, es hat noch nicht genau die Konsistenz, aber das ist ja da auch, sind wir wieder in den Glaubensfragen, wie dünnflüssig oder wie dick soll es sein. Nehmen wir jetzt mal an, es ist deutlich zu dünn, dann wartet man halt einfach, rührt weiter, bis es die Konsistenz hat. Nehmen wir das Umgekehrte an, es ist zu dick, dann gebe ich halt ein bisschen Wein dazu.
So. Kurzer Audiokommentar, wir stehen jetzt zu zweit andächtig vor dem Topf, dessen Namen ich nicht in dieser Form aussprechen kann, weil das, glaube ich, ein französischer Begriff ist.
Richtig, und das kommt auch daher, weil eigentlich der Ursprung des Fondues vermutet man in Savoyen oder in der Westschweiz, in der französischsprachigen Schweiz und Frankreich. Das war aber auch das Gaquelon und dann stellen wir dieses Gaquelon auf das Rochot, gewissermaßen auf den, damit es warm bleibt. Rochot, also wieder warm machen, oder? Das sind die Ingredienzen, quasi die Hardware.
Gut, das ist quasi die Hardware.
Ja.
Wir können das Ding also flüssiger machen, wenn es flüssiger werden muss, oder eben, würde man gegebenenfalls jetzt Käse hinzufügen, wenn es zu dünn ist?
Wenn man noch hat.
Aber wenn nicht, hat man jetzt schon einen eklatanten Fehler begangen.
Na, würde ich nicht sagen, dann wartest du einfach, bis
dann lass du es verdampfen,
bis es die Konsistenz hat.
Und ist eine Timing-Sache.
Richtig. Und du, keine Eile. Jetzt bin ich froh, wenn du da übernehmen kannst beim Rühren, weil ich muss jetzt noch ein paar Sachen vorbereiten. Und zwar müssen wir ja...
Es ist sehr dünnflüssig.
Es ist jetzt im Moment noch zu dünnflüssig. Das ist so. Und wir werden jetzt den Wein da schon bereitstellen. Nicht für ins Fondue, sondern für in die Gläser. Und ich habe mir gedacht, etwas, was ich ganz besonders gerne mag zum Fondue, ist österreichischer erstklassiger Sekt. Und einer meiner Favoriten ist der Fred Leumer im Kamptal und von dem habe ich jetzt eine große Reserve. Das ist ein Primeur, auch für mich, ein Blanc de Blanc, 2017er, der kommt erst in einem halben Jahr auf den Markt. Und das ist etwas, weil es so, also ein, ohne Dosage, also der ist sehr säurebetont.
Ich muss da schnell. Der Stefan adjustiert, weil es fängt an, ein bisschen zu blubbern.
Genau, jetzt müssen wir ein
nicht zurückstellen.
Nein. So. Und ein bisschen die Hitze zurück. Ein bisschen runterholen auf 3 oder so 5. Und den möchte ich weg.
Ja.
So, jetzt ist es gut.
Ah, yeah.
Fein. Gut, gut.
4.
Okay.
Okay, es geht weiter. Kleine
Technik. Es geht weiter.
Gut. Sicher, Boxenstopp quasi. Der Boxenstopp des Fondue-Machens. Bitte, Stefan, gießt den Sekt ins Glas.
Genau, und den trinken wir dann schön zum Essen.
Wir trinken zum Essen
Sekt. Genau. Das ist etwas, jetzt nicht eine individuelle Variante, weil in der Regel wird eigentlich einfach trockener Weißwein getrunken. Aber ich mag eben Sekt ganz besonders. Gerne Champagner oder eben exzellenten österreichischen Sekt. Das ist eine gute Mischung. Und jetzt kommt
gewissen die Secret Ingredient is happening now.
Das ist die Maisstärke. Die brauchen wir etwa einen Teelöffel pro Person. Und zum Binden gewissermaßen. Und dazu geben wir, was wir an Schnäpsen haben im Giftschrank. Da hätten wir ein bisschen Kirsch noch. Noch einen zweiten Kirsch, was man gerade hat. Kirsch ist gut. Aber es geht auch gut, zum Beispiel einen Hefebranntwein oder nicht so aromatisch.
Da geht es jetzt um so was, 6 cl.
Da geht's. Sagen wir 2 cl pro Person, ja genau, einen halben Deziliter ungefähr.
Gut, und da
und jetzt gibt man das Stefan rein. So, wow, in.
Ja, gut. Und damit wird das Ganze wieder etwas flüssiger.
Genau, und dann geben wir etwas Pfeffer jetzt noch dazu. Man kann auch Muskatnuss, ich bin nicht ein Muskatnussfreund.
Yep.
Ein Freund der Muskatnuss, aber kann man. Und jetzt siehst du, wie jetzt das sich langsam da diese Geschmeidigkeit kriegt, die wir wollen. So, fein. Jetzt gehe ich die Brennpaste anzünden, damit
das Ganze das am Tisch Ganze jetzt am fortgesetzt Tisch. Wird, oder?
Richtig, ja.
Ja. Das heißt, jetzt ist schon ein Status erreicht nach gut, ich würde sagen, 10, 15 Minuten, wo wir schon mit dem Teil zu Tische gehen können.
Jawohl, genau. Ja, ja, das geht ungefähr in dieser Zeit. Gut. Nehmen wir noch eine kleine Prüfung, ob das... Ja, das darf ich mal. Das sieht sehr wunderbar. Sämig ist das eigentlich der beste Begriff. Ein Fondue soll sämig sein.
Ja.
Also, Lucia, du kannst damit an den Tisch. Ich hole dann noch unseren Tunkwein.
Die Tunkung. Okay. Das Ganze braucht natürlich jetzt noch Feuer. Willst du die Brennpaste?
Nein, ist schon. Ist schon. Das,
okay.
Die Damen schon. Da mit Aussicht.
Ja, die dritte Person, niemand geringer als Katharina Krenn. Gut, also der Stefan schenkt jetzt in das Glas neben dem Weinglas bzw. Sektglas in ein, was würdest du sagen, das ist ein, ja, das ist eigentlich ein, das ist kein spezielles.
Ein Stamperl gewesen.
Es ist ein Stamperl, es ist kein spezielles Fondue-Glas, es ist ein Stamperlglas. Da ist der grüne Veltliner drinnen, den wir jetzt dann auch brauchen werden. Ein bisschen reduzierter könnte man sagen als so das Fleischfondue im Sinne dessen, dass man jetzt irgendwie hier nicht 25 Soßen stehen hat, sondern man hat einfach ein kleines Gläschen mit Weißwein, wo man dann das Weißbrot hineintunken wird. Das klärst du später, aber meine Frage vorweg, wir haben Weißbrot auch am Tisch. Würde jemand Schwarzbrot tun?
Auch das ist natürlich wieder ein weites Feld, aber das Allerwichtigste ist, dass ihr jetzt sofort eine Handvoll davon nehmt auf euren Teller. Weil das Fondue muss natürlich, sobald es muss dauernd in Bewegung sein, oder damit die Sache nicht anhockt. Also. Gut. Und jetzt?
Jetzt kommt das Regelwerk.
Bitte jetzt, aber das sind jetzt sind wir schon im Variantenfahren. Und zwar stechen wir jetzt ein so ein mundgerechtes Stück, klein Baguette von Öfferl aus Wien. Also wir machen das wirklich so ganz schweiz-österreichisch freundschaftlich. Ja. Tunken wir in den grünen Veltliner, ein kleines Gläschen und gehen jetzt...
Du tunkst das ganze Brot.
Einmal kurz hineingetunkt. Und jetzt wird schön das gerührt, da in der Käsemasse, die in der Mitte auf dem Tisch steht.
Gut.
Ich schenke euch dazu noch nicht nur die große Reserve von Leumrein, sondern auch ein bisschen Kräuterwasser. Das ist mit Kardamom, Fenchel und ein bisschen Ingwer und Kreuzkümmel. Das als Begleiter ist gut für den Magen, für die Verdauung. Und voilà.
Und dann, das habe ich schon von dir gelernt, ja, diese Nummer. Bitte kurze Erklärung hierzu auch.
Ja, das ist jetzt, wer Pfeffer mag, der gibt ganz viel Pfeffer, frisch gemahlenen, auf seinen Teller. Und wenn man dann das Brotstücklein rausholt, gewissermaßen, dann kann man es in diesem Pfeffer noch panieren. Und aus meiner Sicht ist das nicht nur vom Geschmack her eine interessante Kombination, sondern hilft auch ausgezeichneter Verdauung, weil, wie gesagt, Käse in diesen Mengen genossen
eigentlich absurd.
Hat was.
Ja, hat was. Hat was. Okay. Zum Wohle.
Zum Wohle. Lucia, du hast gut gerührt. Es ist von der Konsistenz her, wie es sein soll. Der Koch, der Schweizer, hat gut assembliert mit den Käsen. Und ich glaube, der Leumer hat auch den Sekt gut hingekriegt.
Ein paar Worte zum Sekt. Willst du, kannst du?
Ja, ist wirklich erstaunlich, was es mittlerweile in Österreich an Winzersekten gibt. Ich habe kürzlich so eine Champagnerverkostung, habe auch ein paar gekauft hier, auch wieder so für Fondue und so. Aber ich muss sagen, das ist jetzt schon ganz, ganz große Klasse. Also das heißt, ein durchschnittlicher Champagner kommt an das nicht ran, gar nicht, bei weitem nicht.
Wie kommst du auf Leumer? Ich glaube, wir kommen später sogar nochmal auf ihn zu sprechen, aufgrund einer anderen Begebenheit, aber wie kamst du ursprünglich auf Leumer?
Er war Teil der Gruppe Respekt, die vor 10, 12 Jahren begonnen haben, biologisch anzubauen, auch biodynamisch. Und da ich schon seit Jahrzehnten ein Augenmerk auf diese Art und Weise der Kultivation habe, wurde ich da hellhörig und habe mich dann ein bisschen schlau gemacht. Und das hat mich sehr gefreut zu sehen, dass damals eben, das war 2005 oder so, war das, dass da österreichische Spitzenwinzer sich dieser Methode genährt haben. Und Leumer war da auch ein bisschen der Obmann zu Beginn dieser Respektgruppe und hat auch die Tradition, auch die es schon gab, von Schaumweinen in diesem Gebiet. Langenlois war schon lange Zeit ein bisschen eine Hochburg. Gibt es auch Gobelsburg, die exzellente Sachen machen, Bründelmeier und so. Und das ist schon ein Nest von sehr guten Produzenten.
Wenn du sagst 2005, wann bist du nach Wien gekommen? Seit wann lebst du in Wien?
Das sind jetzt präzis 7 Jahre her.
Warum Wien?
Ich hatte das Bedürfnis, mal in einer großen, mir fremden Stadt zu leben. Das ist mir immer wieder aufgetaucht im Laufe des Lebens. Und dann ergab sich vor 7 Jahren eine Konstellation, die das möglich gemacht hat. Und ich habe mir überlegt, ja, welche Stadt würde es dann sein? und im Rennen waren Lissabon, Istanbul und Wien. Und Wien habe ich mich dann dafür entschieden, einerseits weil, wegen der Sprache, weil ich weder Portugiesisch kann, noch kann ich Türkisch und hatte auch nicht primär den Antrieb, das zu lernen. Und finde es einfach schon entscheidend, dass man die Sprache spricht des Landes oder versteht und sich damit austauschen kann. Und dann auch, weil Wien sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr angebunden ist. Ich bin ein konsequenter Fahrer der Eisenbahn. Manche sagen, ich sei in der ÖBB zu Hause. Und dass mir auch Wien, was mir gefällt, ist, weil es so das Mitteleuropa verkörpert. Etwas, das eigentlich durch den Fall des Eisernen Vorhangs sich wieder wie neu geöffnet hat und Europa neu geordnet hat. Und ich war so als Westeuropäer vor allem süd- und westorientiert, aber weniger ostorientiert. Und jetzt dadurch, dass Wien wieder eine mitteleuropäische Zentrumsfunktion hat, zurückgewonnen hat, ist auch wieder interessant. Ich meine, wenn ich hier in den Hauptbahnhof gehe und die Züge sehe nach Prag, Warschau, und das ist schön und das gehört zu Europa und ist ein Teil von Europa, der mir aber nach wie vor sehr unbekannt ist. Und das finde ich einen Makel und den möchte ich ein bisschen ausmerzen.
Also hat dich in gewisser Weise die Neugierde hergetrieben?
Neugierde und auch, klar, die Kultur. Musik, Theater, ich wurde hier zum Opernfreund und das hat noch etwas Wien. Die paar Male, wo ich hier war, hat es mir einfach immer in der Seele gut getan. Ich fand die Leute, es war unglaublich entspannt. Ein bisschen, in dem Sinne war es auch nicht so überraschend oder ganz neu, weil in Bern, wo ich sozialisiert wurde, ist ein bisschen ähnlich wie Wien, nur Wien ist viel größer und hat an Kultur viel mehr zu bieten.
Also du bist 7 Jahre in Wien. Ich nehme an, es gibt auch gewisse Erwartungen, die man hat. Oder sagen wir, naja, du hast dich ja entschieden, aus unterschiedlichen Gründen dafür nach Wien zu kommen. Meine Frage wäre auch, wie ist es retrospektiv?
Ich habe gedacht, ich bleibe ein Jahr und jetzt bin ich immer noch da. Also das ist eigentlich ein der Beweis, dass es da schon gut ist. Und das ist vielleicht auch noch zu erwähnen, warum Wien. Ich wusste damals, das war mir bekannt, dass man hier gut Wohnungen findet zum Mieten. Und das ist ja in vergleichsweise in anderen europäischen Hauptstädten gar nicht so. Oder man findet sie schon, aber dann sind sie unerschwinglich. Und Wien hat einfach diesen enormen Vorteil, dass man hier für vergleichsweise wenig Geld einfach tolle Wohnungen mieten kann. Also ich habe da unweit des Bahnhofs die erste Wohnung in der Schönburgstraße und das war genau so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ein bisschen Fischgrätparkett, ein bisschen Stuckdecken, ein bisschen Flügeltüren, fein renoviert. Also dafür steht man in Zürich oder stundenlang an. Und kriegt es nur über Beziehungen oder bezahlt sich dumm und dämlich. Und hier war da eine Maklerin und die hat mir ein Buch gezeigt von allen schönen Wohnungen, die man hier mieten kann. Und das war unglaublich schön. Ja, also das war eigentlich die erste Wohnung, die ich angeschaut habe, war schon ziemlich nahe an dem, was ich mir erträumt hatte.
Ich muss das Fondue runterschlucken. Kurz noch zum Brot. Du hast vorher zwar geschaut, aber vielleicht auch aus Gründen nicht geantwortet. Weißbrot, Schwarzbrot. Gibt es überhaupt eine Idee davon,
genau,
das mit Schwarzbrot zu verwenden?
Es ist fast ein bisschen, du hast vermutlich schon gehört von diesem sogenannten Rösti-Graben in der Schweiz. Das ist der Graben zwischen der deutschsprachigen Bevölkerung, die ja die Mehrheit ausmacht, und der französischsprachigen Teil der Schweiz. Und die Rösti
Die wird nur im Deutschschweizer Teil gegessen und in der Westschweiz isst man keine Rösti. Das ist so, das ist oft eine wir benutzen diesen Begriff, um die Unterschiedlichkeit dieser beiden Landesteile genau anzusprechen. Und dasselbe ist eigentlich mit dem Brot beim Fondue. Also in der Westschweiz isst man gerne und viel Baguette dazu, also dieses Weißbrot, wie wir es jetzt haben, luftig und so. Und in der Deutschschweiz isst man eher Ruchbrot, also ein dunkleres Brot, ein etwas dichteres Brot. Und zum Beispiel der Angie Koch, der Schweizer, der Wollzeile, der schwört auf österreichisches Sauerteigbrot dazu, dicht und alles. Und ich schwöre auf die Baguette von Paremi oder von Öfferl, weil sie, und ich bin sicher, dass meine Version besser ist, weil das Brot, ja, nein, das ist klar, ja, ich kann es begründen, natürlich. Es gibt, nee, das ist nicht nur einfach eine emotionale Geschichte, weil die Baguette ist viel luftiger, die hat viel mehr quasi Empfängnisraum für den Käse. Also das geht rein. Und ein dunkles Brot, das dicht ist, also es hat ja nicht nur mit der Farbe zu tun, aber oft sind ein dunkles Brot, jetzt ein Sauerteigbrot, die sind ein bisschen kompakter gebaut. Und ich finde, das Brot zum Fondue, das soll sich durch Luftigkeit und Leichtigkeit auszeichnen und durch einen diskreten Geschmack noch. Also ich will da gar nicht einen Sauerteigton darin haben. Ich will auch nicht dieses. Ich will nicht viel Brot essen. Ich möchte eigentlich.
Es ist Trägermaterial letztlich.
Richtig,
ne?
Genau.
Ja, und es lässt sich, das Weiße lässt sich sozusagen durch. Ja, es wird
durchdrungen. Ja, ein Beispiel, wenn du eine Salsa machst, eine Tomatensauce, eine würzige mit allem Sachen drin und dann nimmst du eine Penne Rigate, eine Pasta Schutta mit einem Loch drin, irgendwie in einer Art, weil damit die Soße da reinziehen kann, oder? Die Soße muss irgendwie leben können. Wenn du ein feines Tomatensauschen machst und dann kannst du schon eine Spaghetti nehmen, dann klebt die Soße an das Spaghetti. Aber wenn du eine kräftige Geschichte hast und das Fondue ist, weiß Gott, jetzt etwas. Da ist was dran. Da braucht es etwas, das das ein bisschen aufsaugt auch. Ja. Also, aber bitte, ich meine, jeder soll nach seinem Geschmack glücklich werden. Es gibt da keine Peitschenhiebe, wenn man es anders macht.
Nach dieser, jetzt wird es mehr und mehr klar, glaube ich, auch für dann alle, die sich den Podcast anhören. Du sprichst immer wieder von Geschmack und dass der auch offen ist, hast du gerade gemeint, und dass jeder soll seinen Geschmack haben. Aber es kommt bei dir schon, würde ich sagen, in der ersten Zeile deiner Tätigkeit vor. Ne? Also sowohl auf deiner Homepage, in dem Newsletter, den du in unregelmäßiger Regelmäßigkeit verschickst. Das alles trägt ein bisschen die Überschrift oder dann und wann die Überschrift Netzwerk des guten Geschmacks. How come? Was steckt dahinter? Das muss man ja auch erst einmal sagen. Ich will ein Netzwerk des guten Geschmacks haben und die Menschen dort ansprechen.
Jetzt hat mich als Kind hat mich schon immer das fasziniert, wie unterschiedlich Sachen sein können. Das beging dann irgendwie mal bei Bonbons und ging dann zu Tee und Lebensmittel, das hat mich immer fasziniert, wie unterschiedlich etwas schmecken kann. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich aus einer Familie stamme, wo man Lebensmittel hergestellt hat. Mein Urgroßvater war Käser, der Großvater war Bäcker. Von der anderen Seite, also von beiden Seiten, kamen da irgendwie, haben sich die Leute mit Nahrungsmitteln auseinandergesetzt. Und meine Mutter ist und war auch in meiner Jugend eine tolle Köchin und wir waren gut verpflegt, gut versorgt. Das war auch schon immer ein Thema. Also das hat mich ein bisschen auch geprägt, natürlich. Und habe ich immer schon als Student, dann war ich journalistisch tätig, ich habe über alles geschrieben, über Basketball, über Kultur, über Politik und auch dann ein bisschen über Essen und Wein. Das hat sich dann
immer mehr in dieses Thema hinein fokussiert. Ich habe selber auch 10 Jahre Gastronomie aktiv betrieben. Also da war das natürlich dann auch ein Thema mit Kochen und Essen und was passt dazu und wie und was. Ja, das Thema verfolgt mich oder ich verfolge es.
Da spielt die Musik auch eine Rolle. Du hast dort eine Messe gesungen. Also die Katharina hat, bevor wir hergefahren sind, und ich mir überlegt habe, werden wir alle sprechen. Hat die Kathi gemeint, es sind doch auch beim Stefan immer die schönen Dinge. So ein Sammelsurium an schönen, feinen Dingen. Es ist das Essen, das Trinken, es ist die Musik, es ist das Schreiben, das Lesen. Willst du über die Musik sprechen?
Ja, die Musik ist schon sehr essentiell. Wir hatten gerade heute eben die deutsche Messe von Schubert gesungen in der Jesuitenkirche. Und der Pater Fritzer, ein Jesuite, der ist auch ein, wie viele Jesuiten, ein vorzüglicher Prediger. Ich höre ihm immer sehr gerne zu. Und er braucht ab und zu dieses Aperçu, das mir gefällt. Und ich sage es ihm dann jeweils auch nach der Predigt.
Was heißt das?
Ein Gedanke, ein Wort, ein Merksatz, der sagt, ja, der Himmel hat uns die Musik geschenkt, damit wir das Leben auf dieser Welt ertragen. Und das finde ich einfach wunderbar. Ja, sagen Sie das jedes Mal von mir aus. Das ist, kann man nicht genug sagen. Es ist, die Musik hat wirklich etwas einfach Tröstliches, etwas Guttuendes. Und wir sind ja so umgeben von schwierigen Sachen. Dieser Krieg in der Ukraine ist ja ganz irrsinnig und wir sind da auch so nah, natürlich in Wien, wir sind da nur ein paar hundert Kilometer und man spürt das auch, dass man da näher ist als andersort in Europa. Und ja, das gilt, was können wir machen? Wir sind wie damit leben, mit dem und vielem anderen auch, und die Musik ist so ein Atemholen auch, also da kann man auch Energie schöpfen, da kann man irgendwie sich wieder neu ausrichten, man kann sich erholen von diesen riesen Anforderungen, die der Mensch heute oder schon immer damit konfrontiert ist und war. Und was bei der Musik ganz besonders schön ist, dass sie auch so wenig fassbar ist. Man muss sie spielen, man muss sie singen. Jetzt eine Messe. Ich meine, ich kann sie auch hören in einer Aufnahme, aber es sind Noten da. Und erst wenn Menschen sie in die Finger nehmen und miteinander musizieren und eben auch miteinander musizieren, und das ist ein ganz wesentlicher Teil auch dieser Art von Musik. Man kommt zusammen und macht etwas Gemeinsames, man lässt etwas erklingen, etwas erschallen. Und das ist jedes Mal wieder einfach ein unglaublich beglückender Moment. Und das spüren die, die es machen, aber auch die, die es empfangen.
Ich weiß gar nicht, ob das da rein passt. Passen tut schon. Ich weiß nicht, ob es zu den schönen Dingen gehört für dich. Aber ich denke, wenn ich zusammensammle, die Informationen, die du mir gegeben hast über deine Reise, deine Radreise, dein Radfahren, von Wien nach Reggio, dann denke ich, war es auch was primär dem Schönen, der Ästhetik auch gewidmet. Weil du bist ja nicht mit dem Rad darunter gefahren, weil du unbedingt Sport machen wolltest. Vielleicht war es auch ein Teilaspekt. Es war eine sportliche Betätigung. Aber du hast zu mir gesagt, du willst, wenn du mit dem Rad warst, willst du immer auf weißem Laken schlafen, du willst gut essen, gut trinken, du willst es dir fein gestalten, die Reise. Die Reise war letztes Jahr, ne? War sie jetzt letztes Jahr, 2022, vorletztes, 2021, die Zeit vergeht, das ist unglaublich.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen schon.
Und du bist hier losgestartet mit einem Rad, nämlich mit keinem nagelneuen Rad, sondern mit dem Rad, mit dem du fahren wolltest. Und bist es auch mit diesem Rad zu Ende gefahren. Eine Radreise von Wien nach Reggio, nach Kalabrien. Ich meine, auf die Idee muss man auch kommen, Stefan. Wie auf viele deiner Ideen, aber auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Was hat dich geritten, das zu machen? Wie alt warst du, wie du losgefahren bist?
61, glaube ich. 61.
Ja.
Bist jünger zurückgekommen
eigentlich, ne? Ich war. Ja, ich bin zurückgekommen. Ja. Also, ja, diese Radreise, die ist oder war, muss ich jetzt, das kann ich jetzt sagen, so ein bisschen ein Bestandteil einer sogenannten Löffellist, also diese Bucketlist, was will man so machen, wie ich gesagt habe, einmal in einer großen, mir fremden Stadt leben, der das nie gemacht hatte bis anhin, weil er immer in den Bergen lebte oder in der Agglomeration oder so, war auch das so ein Teil, diese Radreise, mit dem Rad einfach mal an einem Morgen gewissermaßen rauszuschauen zum Fenster raus und dann das Fenster zu öffnen und dann so rumzuschnuppern und sagen, oh, das riecht irgendwie nach unterwegs sein, nach Reisen. Und jetzt hole ich doch einfach das Rad zum Keller raus oder von der Stange, pack meine zwei Taschen und fahre einfach los, bis die Erde aufhört, Erde zu sein, beziehungsweise bis das Wasser kommt. Das gehört auch zur Erde, aber sagen wir jetzt, bis der feste Teil der Erde aufhört und es einfach nicht mehr weitergeht. Und Reggio ist halt das. Da geht es irgendwie nur noch ins Meer, da muss man schwimmen, da kommt man nach Afrika, aber irgendwie, das ist dann so ein Endpunkt. Und jetzt, warum Reggio? Da kommt jetzt das Netzwerk des guten Geschmacks natürlich ins Spiel, weil in Deutschland Rad zu fahren ist zwar schön, auch schön, aber so irgendwie nach ein paar Tagen so diese heftigen Portionen und diese durchschnittliche deutsche Küche. Es gibt ja großartige Köche aus Deutschland und es gibt fantastische Restaurants, absolut wie überall. Aber was man so einfach so kriegt als Alltagsernährung, ist jetzt nicht das, woran ich mich wirklich wahnsinnig freue. Und ja, Fahrrad fahren, einfach so eine Strecke zu machen, ich glaube, es waren 2.500 Kilometer oder so, dann bin ich dann ein paar Stunden auf dem Rad und da bin ich dann schon ein bisschen wie das Eselchen mit der Karotte, die will dann auch mal die Karotte fressen, oder? Und nicht immer die Freude dann auch so etwas Rechtes zu essen. Ich muss mich dann bei so körperlichen Leistungen schon immer mit etwas auch ein bisschen motivieren, dass ich es mache. Und so ein schöner Spaghetti alla Vongole, ein bisschen un Bicchiere di Bianco und ein lässiger Kellner, mit dem man ein bisschen quatschen kann und ein Espresso trinken und ein Zigarettchen rauchen vor der Bar und so. Das hat was. Also das kann mich dann schon wieder gewissermaßen vorantreiben. Und ein dickes, paniertes Schnitzel mit irgendwelchen Kartoffeln in der Soße, da werde ich einfach nicht so warm dafür. Also, mich kann man mit Essen und Trinken, kann man mich schon zu Leistungen motivieren.
Würdest du sagen, du bist ein Ästhet?
Das müssten eher andere sagen als ich. Aber ich habe einfach gerne schöne Sachen. Ich schaue gerne hin und ich bin ein bisschen geplagt, auch dass ich immer unterscheide. Also dass ich mache mir dann schon Überlegungen dazu, warum sieht das jetzt so aus und nicht anders? Und wie hätte ich es gerne? Und warum sieht das gut aus für meinen Geschmack und anderes nicht? Also es ist auch ein bisschen eine Plage, oder? Also immer dieses Differenzieren. Ich wäre manchmal froh, es wäre einfach gut, wie es ist, und ich würde mir keine Gedanken dazu machen. Weil die Welt ist in vielen Bereichen schon nicht sehr attraktiv, um anzuschauen.
Die Fahrt darunter, ja, also jetzt mal von der wunderschönen, du kannst es so gut bespielen, deshalb ist es natürlich wunderbar, auch dir zuzuhören, aber um von der Metaebene kurz in diese reale Wahnsinnigkeit zu kommen, du bist ja nicht irgendeines Morgens aufgestanden und hast das gemacht, aber tatsächlich war es eine Route, die zu planen war, es war zu überlegen, wie viel Gepäck, welche Stationen, zumindest ungefähr vielleicht, wo werde ich rasten, vielleicht auch Eventualitäten, das habe ich dich nie gefragt, ob du Eventualitäten eingeplant hast. Was wird sein, wenn das Rad zerbricht? Ist es dann erst in Wien, aber das war Zufall, könnte man auch sagen. Also, Momente der Frustration, Momente der Freude. Kannst du ein bisschen was über den Weg?
Ja. Also eigentlich ist das ganz einfach, eine solche Tour zu machen. Es braucht wirklich einfach ein Rad, es braucht eine Satteltasche und dann geht es einfach los. Und allein unterwegs sein hat viele Vorteile, weil es dann wirklich einfach nach dem eigenen Befinden gehen kann. Also wie mag ich jetzt fahren? Ist es genug oder soll es noch weitergehen und was ist mir wichtig eben dann? Ich habe zum Beispiel viele Übernachtungen, ich habe es nicht geplant, ich wusste einfach nur, ich will dort ankommen und das dazwischen ist, da lasse ich mich überraschen. Und habe eigentlich vorneweg, es war eine gewisse Mal eine rollende Planung, einfach schauen, was ist jetzt da, wie ist das Wetter, wie fühle ich mich und wie viel will ich fahren. Aber das ist dann wieder das Netzwerk des guten Geschmacks. Ja, der Endpunkt war dann schon sehr bestimmt, der Tagestour, wo es eine gute Osteria hat oder eine feine Übernachtungsmöglichkeit. Also das hat dann so von Mittag weg hat das da die Tagestour schon wesentlich mitbestimmt.
Du hast am Weg gearbeitet auch ein bisschen, zumindest. Ja, du hattest deinen Computer mit, du hast ja auch über die Reise geschrieben, aber du hast auch tatsächlich sozusagen, ja in diesem Fall wie generell, und darüber kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, aber du hast nicht unbedingt diese Tätigkeit von deiner Arbeit getrennt.
Nein,
also das war eben keine radikale Auszeit.
Nein, ich habe versucht, möglichst viel, was ich erledigen konnte vorher, zu machen. Das ist mir erstaunlicherweise gut gelungen. Und aber es war mir klar, ich habe meine Tätigkeit mit im Gepäck. Also das war jetzt keine. Ich ging ja nicht nach Grönland. He? Ich fuhr nach Retschow. Das ist natürlich auch nochmal was ein Unterschied. Also das war kein Überlebenskampf da, sondern das war einfach eine Reise. Und dank den heutigen technischen Mitteln, ich habe eigentlich die Sachen immer bei mir, womit ich mich beschäftige, weitgehend. Das hat Vor- und Nachteile. Und in diesem Fall war es jetzt ein Vorteil in dem Sinne, weil ich bin in laufenden Produktionen auch und das wäre sehr geht alles, aber hätte eine große Organisation bedingt, hätte ich jetzt vorher gesagt, ja, jetzt bin ich dann mal 2 Monate weg oder so.
Kannst du die Klammer kurz öffnen und sagen, was sind die laufenden Produktionen zum Beispiel in diesem Fall gewesen?
Ich schreibe jeden Monat einen Wirtschaftsbericht für eine Weinzeitung, es gibt Newsletter, die geschrieben werden müssen, es gibt Kolumnen, es gibt einfach Textbeiträge, die sind in einem Jahresprogramm drin und natürlich kann man dann irgendwie mit jedem Auftraggeber, Auftraggeberin aushandeln, ich bin jetzt dann wirklich mal, das geht ja alles auch, ich meine, plötzlich ist man krank und liegt 2 Monate auf der Intensivstation, dann geht das auch, aber das war es ja nicht, also von dort her wusste ich nehme was jetzt so fortlaufend ist, nehme ich mit und habe mir dann auch die schönen Orte ausgesucht, wo ich das machen konnte. Ich wusste jetzt, oh, jetzt kommt da mal ein größerer Arbeitsblock, das sind jetzt mal 2 Tage Arbeit am Stück, dann habe ich es wieder weg und kann wieder mit freiem Rücken weiterfahren. Und da, das, zum Beispiel, das war in Lido, in Venedig, wunderschöner Ort, feines Hotel, keine Leute. Und dann habe ich dort mit Vergnügen, ich wäre schon lieber Velo gefahren, aber jetzt, das war dann prima, habe ich dann mal 2 Tage gearbeitet am Stück und so weiter. Also das ging dann. Und es hätte noch so weitergehen können. Also hätte ich in Reggio noch Lust gehabt, noch bis nach Südafrika zu fahren, wäre das theoretisch möglich gewesen. Aber ich hatte schon nicht mal so sehr vom Fahrrad abzusteigen Lust, aber was mir wirklich ein bisschen auf die Nerven ging, dann über die Dauer, war dieses als Fahrradfahrer immer in diesem mobilisierten Verkehr drin zu sein. Das war mindestens jetzt auf dieser Strecke, die ich gewählt habe in Italien, dann ein bisschen ätzend manchmal. Das könnte man anders machen. Es gibt auch andere Strecken, wo man viel weniger damit konfrontiert ist, aber so in diesem zivilisierten Westeuropa ist das Auto schon eine Plage vielerorts.
Was sagt die Physis am Weg? Was ist das? Zunächst warten wir mal los und dann nach ein paar Tagen ist man vielleicht schon ein bisschen drinnen und dann plagt einem vielleicht irgendwie mal das Schienbein. Also weißt du, was ist am Weg? Also was lasst man an Schmerzen zu? Wo sagt man, ist ein bisschen viel schon?
Also gut,
bist du ich glaube, du bist konsequenterweise mal nicht mit einer Fahrradhose gefahren, oder? Bist du mit einer?
Nein, das ist das, was der Stefan nie machen würde.
Nein. Vollkommen unnötig.
Du sitzt, völlig unnötig.
Sitzhöcker sitzen am Sitz.
Ja, also ich bin ja ein Fahrradfahrer. Also ich fahre Fahrrad und dann brauchst du doch keine spezielle Hose dafür, oder? Dann ich fahre ja dann immer Fahrrad. Also das ist jetzt vielleicht für Leute, die sagen, ja, jetzt mache ich mal eine Fahrradtour, ich gehe jetzt zum ersten Mal auf ein Fahrrad. Und dann sind sie natürlich erledigt nach kurzer Zeit, weil dann ihnen alles, dann merken sie, was sie auch noch am Körper haben, was sie vorher nie bemerkt haben. Aber das Fahrradfahrerinnen oder Fahrradfahrer, die das im Alltag machen, die fahren dann halt einfach ein bisschen länger auf einer solchen Tour. Und wenn du eben kein Programm hast, in dem Sinn, oder keinen fixen Plan, wann du wie, wann, wo sein musst oder willst oder was auch immer, oder ein Hotel schon gebucht hast oder das Schlimmste, dann noch das Gepäck nachschicken lassen und dann musst du dort sein, wo dein Gepäck ist. Dabei möchtest du eigentlich diesen Dom unbedingt anschauen oder siehst genau da in diesem Restaurant, da gibt es die allerbesten jetzt Spaghetti alla Vongole und du musst zu diesem verdammten Gepäck hinfahren. Ich meine, das macht dich nur unglücklich, so, oder? Also von dort her ist es natürlich, diese Flexibilität ist wichtig und lässt sich steuern. Aber jetzt trotzdem, ich hatte auch zu Beginn, spüre ich dann schon ein bisschen Reibflächen hinten und das Knie plötzlich und so, ja, aber nach ein paar Tagen, das verzieht sich in der Regel und da muss man einfach durch und ein bisschen kurz auf die Zähne beißen und dann geht's. Und nach einer Woche, zwei, aber es ist wie bei der Wanderung auch, geh du mal wandern ein paar Tage, der erste Tag, die Schwerkraft, wie die spürbar ist und alles und der Rucksack und dann, was ich das nächste Mal besser machen würde, ich war zu großzügig mit dem Gepäck. Ich mache auch Weitwanderungen und da bin ich vergleichsweise radikal mit wie wenig ich mitnehme. Und beim Fahrrad habe ich gedacht, muss ich ja nicht am Rücken tragen. Habe ich doch diesen Mann ohne Eigenschaften eingepackt von Robert Musil. Ich meine, ein Ziegel von einem Buch. Und ich habe gedacht, weil ich auch ein bisschen aus der Angst, ich möchte nicht irgendwo landen in einem elenden Ort, was sein kann auf einer solchen Reise, und nichts zu lesen zu haben. Das wäre der absolute Tiefpunkt. Also der Ort kann noch so verschissen sein, wenn ein gutes Buch dabei ist, dann ist es halb so schlimm. Also habe ich gedacht, also ich nehme jetzt den Musil mit, das ist mal eine Chance, den wirklich durchzumachen. hab mich völlig überschätzt. Ich meine, ich habe die Hälfte gelesen von diesem Buch. Es ist 1600 Seiten, dicht bedruckt, das ist dünne Blätter wie die Bibel und schwer wie ein Ziegelstein. Und dann am Semmering, als ich da mein erster Pass, da habe ich dann gedacht, jetzt habe ich doch ein bisschen viel, es wiegt ein bisschen schwer, es zieht mich ein bisschen nach hinten, muss ich sagen. Also da, ich könnte noch, auch beim Fahrradfahren ist es gut, nicht zu viel mitzunehmen, kurz gesagt. Auch wenn man es nicht am Rücken trägt. Und eigentlich braucht es wenig. Es braucht ein Tenue zum Fahren. Am Abend wird das ausgewaschen, aufgehängt, am Morgen ist es trocken.
Und sag nochmal, was ist der Begriff?
Ein Tenue, ein Anzug, also ein Leibchen, Hosen, so,
zack. Das ist ein Tenue. Das ist insgesamt ein Tenue.
Tenue. Ja, genau. Und dann wird das am Abend ist verschwitzt, wird ausgewaschen, aufgehängt, am Morgen ist es wieder trocken, sauber, riecht gut. Und am Abend brauchst du ein leichte Hose, eine Jeans, ein Pullöverchen und so. Damit, das reicht alles, das geht doch, oder? Das geht ja. Also das braucht eigentlich wenig und alles andere ist schon ein bisschen geschmäcklerisch. Ein bisschen ein Lautsprecher mit der Musik zu hören. Kann man, aber man trägt es. Aber eigentlich mit 6-7 Kilo kann man losfahren.
Lass uns springen vom Radfahren zum Fechten. Oh, sonst bleiben wir in der Reise. Und die Reise ist ja eine ganz wichtige. Du hast ein Buch auch geschrieben darüber, über die Reise und oder über die einzelnen, vor allem über die einzelnen Stationen, das sehr lesenswert ist, wie ich finde. Aber du hast auch eine Leidenschaft mitgebracht nach Wien. Soweit ich weiß, hast du das nämlich schon sehr viel früher begonnen zu praktizieren. Vielleicht willst du darüber ein bisschen sprechen. Wie kam es zum Fechten? Und nicht nur, wie kam es dazu, weil ich denke, ja, viele Dinge kommen irgendwann. Also ich habe auch lang intensiv Tennis gespielt in meiner Jugend und jetzt spiele ich eben nicht mehr so viel. Aber naja, vielleicht kommt es wieder. Für dich ist das Fechten im Prinzip ja schon gekommen, um zu bleiben, würdest du sagen, oder? Also so verfolgst du ja eher schon sehr konsequent.
Ja, ich würde sogar sagen, es ist in der Summe das, was ich am liebsten tue und vermutlich auch am besten kann. Und ja, die Talente sind ungleich verteilt, oder? Also, aber das ist jetzt, es ist wirklich ein Sport oder eine Tätigkeit, die ich einfach. Ich fühle mich nie so glücklich wie nach dem Fechten. Nach dem Fechten. Ne? Während dem Fechten manchmal nicht so. Aber nachher, wenn es in der Regel, wenn es gut gelaufen ist oder einfach eine runde Sache war, dann ist das wirklich so ein Glücksgefühl in Körper, Geist, Seele, alles. Und wer sowas erleben kann, zwangsläufig hat er die Lust, immer das wieder zu reproduzieren. Und das ist ganz einfach, ich muss es nur tun und dann stellt es sich ein. Das ist natürlich praktisch. Und wie ich dazu kam, ein Bekannter in unserer Familie, der Herr Boss, der Hans-Rudi Boss, das war ein Fechter. In unserer Familie, in unserem Umfeld gab es überhaupt keine Fechter, auch in der Gegend nicht, hat niemand. Und das hat mich immer fasziniert, dass der Hans-Rudi Boss gefochten hat. Und dann ging ich mal mit an einem Turnier, habe das gesehen und wollte das natürlich auch als Kind. Aber eben, das war weit weg. Wir haben Fußball gespielt, wir haben Basket gespielt und so weiter. Und ja, Katharina, du machst jetzt etwas Wichtiges, nämlich du kommst da unten, da kommt dann langsam die Religiöse. Aber da kommen wir dann später dazu.
Audiokommentar, Katharina Krenn rührt in dem Topf, der eigentlich einen französischen Namen trägt, den ich mir nicht merken kann. Und Stefan Keller meint, das ist eine sehr gute Sache, weil sonst würde ja der Käse früher oder später unten sich einfach, ja, ich meine, wird wahrscheinlich anfangen, ein bisschen anzubrennen auf gut Deutsch. Und das ist nicht, das würde dir gut gefallen, wenn du jetzt einfach diese einzelnen Schichten abtragen kannst, gell? Hat sicher irgendeinen schönen französischen Namen, Croustan oder so irgendwie.
La Religieuse.
Naja, ich meine, also, keine kleine Nummer. Nein. Gut.
Also zurück zum Ursprung.
Zurück zum Ursprung.
Dann, und dann ging das dann aber nicht, weil eben das war einfach nicht in der Region verankert. Und ich habe dann später mal auf der Redaktion bei Vinum gearbeitet in Zürich, und das, als ich vor allem vom Computer, und wir haben viel degustiert und gegessen und das, habe ich gedacht, ja, jetzt, das, so kann es nicht, so soll es nicht sein. Und ich mache auch gern Sport, habe ich immer gern gemacht. Und dann habe ich damals noch so auf dem, das waren die ersten, mit von den ersten Computern, da suchte man noch so, das war ganz ziemlich kompliziert. Jedenfalls, es gab dann ein Twixtel, da waren alle Adressen drin von Menschen, und konnte man schon mit Suchbefehlen arbeiten, habe ich einfach mal reingegeben, Fechten, Zürich. Und dann kam ich auf einen Ferenc Gombay, Fechtmeister. Und habe den angerufen, ein Ungare, und habe gesagt, ja, Herr Gombay, ich möchte gerne fechten bei Ihnen. Ich war damals 35. Und dann hat er gesagt, oh, kommen Sie mal zu einem Anfängerkurs und so. Und ging ich hin, und ich war nach 3-4 Mal mir klar, das ist mein Ding, das ist mein Sport. Ich war so begeistert davon. Und das ging dann los, so habe ich dann, also bei diesem ungarischen Fechtmeister hatte ich meine erste Lektion, dann ging das weiter. Später hatte ich dann eben auch den polnischen Fechtlehrer, den Gabriel Nielaba, der dieses Kakelon hier nach Wien geführt hat mit dem Nachtzug. Seitdem bin ich ihm treu geblieben, gehe immer noch auch in Lektionen, auch hier in Wien. Jetzt habe ich einen usbekischen Fechtmeister hier, der Evgeny Pickmann. Und also das geht immer weiter mit Lektionieren, aber auch mit Turnieren, also und mit einfach Fechten zum Spaß und so. Und warum fasziniert mich das so? Weil es eigentlich aus meiner Sicht mit von den komplexesten und komplettesten Sportarten ist, die man machen kann. Weil es ist, zieht sehr viele Sachen mit ein. Beinarbeit, Arm, es ist direkt, es ist ein Kampf, eine Auseinandersetzung mit einem Gegenüber. Wenn ich rennen gehe, dann denke ich immer noch über meine Projekte nach, das und das, oder was koche ich nachher, oder sollte ich noch ein Telefon machen. Beim Fechten geht das nicht, sondern beim Fechten bin ich einfach 100%. Sobald ich meinen Anzug trage, sobald ich meinen Degen in der Hand halte, und ein Gegenüber habe und es geht los, ist alles andere unwesentlich. Also es gibt Leute, die machen Yoga, die meditieren oder was weiß ich was, erleben Ähnliches. Und beim Fechten ist das für mich auch sehr hilfreich. Ich kann wirklich, es ist so simpel, ich muss es einfach rein machen und schon bin ich in ganz woanders und ganz fokussiert, wie vielleicht wie selten im Leben. Und das ist auch das, was vermutlich zu diesem, was ich vorher beschrieben habe, zu diesem Glücksgefühl führt, dann ist wie ein Reset gewissermaßen. Also ich lasse dann alles hinter mir und bin physisch, psychisch und auch emotional einfach nach dem Dings wie ein bisschen gereinigt. Das ist ein Reinigungsprozess auch, das Fechten für mich. Und ich gehe dann raus und bin irgendwie 10 Kilo leichter. So, gefühlsmäßig.
In welcher Regelmäßigkeit praktizierst du das? Und muss man das vielleicht auch praktizieren, wenn man so solche Ansprüche hat wie du oder Ansprüche? Aber in welcher Regelmäßigkeit vielleicht besser? In welcher Regelmäßigkeit brauchst du das? Und willst du dir das gönnen?
Möglichst oft. Also es gibt Wochen, wo ich 2-3 Mal lektionieren gehe. Es gibt Wochen, wo ich unterwegs bin, nicht kann. Dann gehe ich rennen oder mache irgendwas anderes. Ich spiele mal Tennis oder so. Sagen wir so, ich versuche 3-mal pro Woche eine sportliche Aktivität zu machen und möglichst oft fechten. Und dann kommt es halt darauf an, wo ich bin. Aber ich habe eigentlich, mein Reisegepäck ist auch der Fechtkoffer, also das ist immer kombiniert. Wenn ich in Zürich bin, gehe ich in Zürich fechten. Wenn ich in Paris bin, schaue ich dort für einen Club. Wenn ich in Wien bin, sowieso natürlich. Also das ist auch schön. Ich kann, und es gibt auch Bekanntschaften und Freundschaften. Jetzt nächsten Ende Monat gehe ich nach Montpellier an eine Weinveranstaltung, den ganzen Tag Wein degustieren in einer Halle, Schreck. Also entweder am Abend gibt es noch 2 Varianten. Entweder trinkst du einfach weiter oder degustierst weiter. Oder du machst was anderes und ich gehe dann einen Abend fechten und dann bin ich am nächsten Tag wieder fit und gut beisammen. Und ich weiß, dann sagen sie immer, die Leute dann vom Fechtclub in Montpellier sagen, le Suisse, il est là, die haben wahrscheinlich ist Miles im Bio. Und dann wissen sie, also einmal im Jahr bin ich dann dort. Das ist dann so ein bisschen ein Ritual auch. Das ist herrlich, freue ich mich.
Lass uns zum Schreiben kommen kurz. Also wenn du sagst, du bist bei Miles im Bio oder bei anderen Events und degustieren. Es ist ja schon so, dass du deshalb, würde ich jetzt sagen, oder deshalb, ja, dass du deshalb dorthin gehst, weil du dann in weiterer Konsequenz in irgendeiner Form das verarbeiten wirst und verschriftlichen wirst. Wie ist das eingebunden in deinen Alltag, das Schreiben? Und ist das die Arbeit, das Schreiben? Ist das deine Arbeit, würdest du sagen? Oder ich meine, deine Erwerbstätigkeit?
Ja.
Oder?
Ja, das Schreiben, ist meine Haupttätigkeit. Ich bin in der Regel, oder oft, nicht in der Regel, aber oft, 4 Stunden am Schreiben. Morgens, ab 9, manchmal erst ab 10, dann vielleicht bis 2 oder so, einfach so dieses Zeitfenster, diese 4 Stunden. Dann habe ich aber auch genug, dass irgendwie so nach 4 Stunden Schreiben, dann wird es mir auch unangenehm von der Haltung, es wird mir ein bisschen fad, es ist ja auch ein bisschen eintönig und ist auch eine einsame Sache. Also Schreiben ist oft ein einsamer Prozess. Und dann will ich dann noch was anderes machen. Aber das ist es freut mich auch, dass es mir gelungen ist, vom Schreiben zu leben.
Hättest du das erwartet? War das ein Kampf? Ist es flüssig gelungen? Hat das Berg- und Talfahrten gehabt?
Na, es war eigentlich nicht nur zu einem bestimmten Teil in die Wiege gelegt. Mein Vater war, ich denke, das Talent oder die Möglichkeit, das zu machen, das hat er mir vermutlich ein bisschen mitgegeben, aber nicht vermutlich, hat das mir mitgegeben, aber ich war ein sehr schlechter Schüler oder mindestens phasenweise und ich war auch gar nicht irgendwie bekannt oder gut im Deutsch oder in den Aufsätzen, das sah ziemlich miserabel aus, als die dann aus der Korrektur zurückkam. Und auch dann in der Mittelschule, hatte aber vor allem auch damit zu tun, dass ich einfach ein schwieriger Schüler war. Also das war bei allem anderen auch so. Und dann zum Glück hat sich das dann irgendwie ein bisschen durchgesetzt und vielleicht was dem entgegenkommt, ist das Interesse für ein Thema oder das Interesse überhaupt an Menschen und an der Welt, das mir geholfen hat, Themen zu finden oder Themen haben mich gefunden. Und vielleicht auch, dass ich gelernt habe, dass es eben das Schreiben auch Arbeit ist. Weil ich mag mich gut erinnern, ich war mal hatte die Gelegenheit im Rahmen eines Publizistikstudiums, ein Jahr lang an der Uni in Zürich, war so ein Ringier-Journalistenkurs, da habe ich mich angemeldet, da war ich dabei und dann mussten wir auch Arbeiten abgeben. Der damalige, ein bisschen der Mentor der Schule, der Frank K. Meyer, ein Schweizer Publizist, war ich dann im Gespräch und er hatte das Gefühl, ja, aus dem könnte vielleicht schon noch ein Journalist werden. Dann ging ich mal nach Bern zu ihm an eine Besprechung und da habe ich ihm gesagt, aber Herr Meyer, wissen Sie, Schreiben, das ist schon hart, das ist so hart, so das Formulieren. Ich leide immer, wenn ich schreiben muss. Und dann sagt er quasi der Grossenieur oder damals für mich Grossenieur, sagt, ja, wissen Sie, Herr Keller, das ist so. Ja, also das, und ich hatte einfach das Gefühl, ja, das ist doch Schreiben, das muss einem irgendwie einfach, das muss von selber gehen. Und ich habe dann schon gelernt, na, es geht schon nicht von selber, sondern das ist auch Arbeit. Also, und ich erlebe es immer noch so, aber ich habe keine Angst mehr vor dem weißen Blatt. Und das ist schon viel.
Du hast mir mal gesagt, dass auch ein positiver Effekt, oder gar nicht positiver Effekt, eigentlich eine Selbstverständlichkeit war, wie du nach Wien gezogen bist, als du nach Wien gezogen bist, dass du wusstest, ja, wenn, dann muss man hier Psychoanalyse machen. Also wenn schon hier. Ne? So. Das ist aber auch keine kleine Entscheidung. Sehr ein gewisses Commitment, so eine Analyse einzugehen und sie dann auch ja, dabei zu bleiben, sie zu integrieren in den Alltag, in das Leben. Kannst du ein bisschen davon erzählen, von dieser Entscheidung, das zu machen, von der Entscheidung bis tatsächlich zur Findung auch eines Therapeuten, eines Analytikers?
Für mich war dieser Wechsel, dieser Sprung auch aus meiner Heimat, aus meinem Topos, aus meinem Humus, das war ein großer Sprung. Also andere machen das leichter oder selbstverständlicher. Für mich war das wirklich ein großer Wechsel. Und mir war klar, dass ich brauche dafür auch professionelle Unterstützung. Da brauche ich Begleitung. Aber welche Art Begleitung oder welche Art Austausch und Unterstützung auch in diesem Prozess? Und hatte dann das Glück, dass ich bald durch eine der wenigen Bekannten, die ich hatte in Wien, in einen Chor eingeführt wurde. Und in diesem kleinen Chor, der Backhändl-Chor, heißt der, oder Bachhändl-Chor, wir sagen ihm für Ballhorn das ein bisschen, sagen Bachhändl-Chor. Und da ist eine Mitsängerin, eine Psychologin, oder ich wusste, dass sie eine Psychologin ist, und ich habe dann sie schnell mal, das war vielleicht nach 2-3 Monaten, als ich hier in Wien war, habe ich sie gesagt, ah du, Maria, ich möchte, du kennst das, ein bisschen die Szene in Wien, gewiss, und ich möchte mal eine Stunde mit dir und dann, dass du mich berätst, wie ich da am besten vorgehe. Und habe ihr dann in dieser ersten Stunde auf den Tisch gelegt, worum es mir geht, was meine Fragestellungen sind, was meine Bedürfnisse sind, was auch Unsicherheiten. Und sie hat sich das angehört, wir kamen sehr schnell eigentlich auf den Punkt und hat mir dann drei potenzielle Ansprechpartner, Partnerinnen vermittelt. Sie selber wollte das nicht, was natürlich professionell klug war. Gesagt, wir singen da miteinander, das kommt für mich nicht in Frage, das machen wir nicht. Gut, und dann habe ich aus diesen drei, hat sich dann herauskristallisiert, dass ich dann auf einen Psychoanalytiker kam. Es waren alles Psychoanalytiker, alle, die auch psychoanalytisch arbeiten, die meisten machen ja nicht nur das. Aber, und ich ging dann für ein paar Besprechungen zu diesem Vulko Sigmund, wie ich ihn nenne, und der hat sich das ein bisschen angehört und angeschaut und hat mir dann gesagt, ach, ich würde Ihnen eine Psychoanalyse empfehlen. Und ich dachte, oh, ja, und wie? Und dann hat er mir erzählt, wie die Spielregeln sind, dann muss ich ein bisschen leer schlucken, weil das ist schon ein Engagement. Und andererseits sah ich in seinem Praxisraum sah ich so eine Liege, wie ich sie aus Schilderungen von Freuds Kabinett kannte und habe gedacht, das ist schon noch so ein Teil, das mich interessiert. Und warum nicht? Das wäre doch jetzt eine Chance, eine Gelegenheit, das auch mal zu erleben, weil ich hatte schon diverse andere Formen ausprobiert. Ausprobiert, nicht ausprobiert, durchgemacht, durchgelebt. Und warum nicht? Das könnte eine könnte noch was sein. Habe mich dann, das war das Schöne, war sehr zuvorkommend, hat mir dann angeboten, ja, wir können mal einen Monat Probezeit machen, dann sehen Sie, ob Ihnen dieses Format taugt. Das haben wir dann gemacht, das ist dann dreimal die Woche eine Stunde auf die Couch und habe sofort gemerkt, dass mir das entgegenkommt, dieses Abgewandtsein von der, vom Analytiker, von der Analytikerin oder von der Gesprächspartnerin, diese in einer entspannten Situation zu sein, auch etwas mehr körperlich zu sein und nicht so, wie ich es gewohnt bin in Gesprächsführungen, immer dieses Beobachtende des Gegenübers, was macht er jetzt, wie schaut er mich an, wie schaut sie mich an, was macht sie mit den Händen und so weiter, sondern es gibt so ein bisschen ein Trance-ähnliches Gefühl, und wo das wirklich begünstigt, dass Sachen auftauchen können, die vielleicht sonst nicht so zu Worte kommen. Und ja, also mir war das dann ganz zugetan oder bekömmlich. Und dann habe ich mich dafür verpflichtet, hatte auch das Glück, dass dieser Analytiker mir wohlgesonnen war und mir auch viele Möglichkeiten geboten hat, nicht immer diese 3 Stunden pro Woche zu machen, weil ich einfach beruflich das nicht, ich bin kein Beamter, der einfach weiß, um 4 komme ich zur Bude raus und dann habe ich meinen Termin und so, sondern es ist halt ein bisschen bewegter. Und da kam er mir sehr entgegen und das war dann eine 4-jährige Geschichte, die ich als grandios empfand, auch als sehr bereichernd und die mich mit Wien und Freud und Psychoanalyse, die mir die ganze, ja, den ganzen Ort auch noch und das ganze Umfeld noch auch näher gebracht hat.
Wie steigt man aus dem 4 Jahre, 3-mal die Woche, vielleicht nicht immer 3-mal die Woche, aber ja, häufig 3-mal die Woche, ja. Und irgendwann ist dann Schluss, also irgendwann gibt es ein Ende oder irgendwann wird das beendet. Vielleicht kannst du über diesen Abschluss auch ein bisschen was erzählen und auch über das eben dann wieder in die Welt gehen, ohne 3-mal die Woche zu Vulgo Siegmund gehen zu können.
Ja, das hat wieder mit der Fahrrad. Indirekt mit der Fahrradtour zu tun. Ich hatte ein anderes Projekt schon viele Jahre laufen und das war mit einem Freund aus der Berner Zeit, wo wir die Alpen durchwandert sind, jedes Jahr eine Woche. Das ging über 14 Jahre, also von Nizza bis Triest. Und wo wir dann immer eine Woche unterwegs waren, dann waren wir dort fertig und dann ein Jahr später haben wir uns dort wieder getroffen und sind dann eine Woche weiter gewandert mit leichtem Gepäck. Und dann waren wir dann in Triest, das war 2019, gewissermaßen war dieser Alpenbogen abmarschiert, abgewandert. Und dann stellte sich auch die Frage, was nun, wie weiter? Und ich mag mich erinnern, an diesem Triest habe ich gedacht, jetzt bevor wir wieder so ein Projekt, ein neues Projekt starten, ich möchte jetzt mal diese Fahrradtour machen als nächstes, also die schon lange eben auf meiner Löffelliste ist. Und das braucht, da muss ich 2 Monate einsetzen dafür und dann kann ich nicht auch noch wieder das auch noch ein neues Weitwanderprojekt in Angriff nehmen. Jetzt, ich mache das nächstes Mal, habe ich das auch mit ihm so gesagt, du schau, gerne wieder, wir können wieder irgendwas anpacken, aber nächstes Jahr, 2020, mache ich jetzt diese Fahrradtour. Und kam dann auch nach Triest zurück, nach Wien und in die Stunde zu Siegmund und habe ihm über erzählt, über diesen Abschluss dieser Wanderung und wie das jetzt weitergeht. Und habe auch gesagt, ja, und eben, ich jetzt diese Fahrradtour, das, ich glaube, das werde ich jetzt nächstes Jahr machen. Ich habe schon ein bisschen in der Agenda geschaut, wann wäre das möglich. Das braucht ja ein bisschen ein größeres Zeitfenster, ein freies. Also Mai, Juni wäre gut und so. Und da war ein bisschen Stille. Dann sagt er, ja, das könnte ja dann auch bedeuten, dass es einen längeren Unterbruch gibt in der Analyse oder sogar einen Abschluss. Ja, stimmt, ja. Ja, gut. Nahm das dann mit und habe ein bisschen darüber nachgedacht. Habe gemerkt, ja, das ist ja schon interessant. Ja, vielleicht. Also ist ja diese Bereitschaft jetzt, dieses Fahrrad jetzt endlich wirklich aus dem Fahrradkeller zu holen und sich raufzusetzen und zu sagen, ich fahre jetzt allein nach Reggio, ist auch ein, vielleicht bin ich jetzt auch reif dafür, deshalb auch der Titel des Büchleins, Reif für Reggio. Jetzt kann ich es. Also ich brauche jetzt das auch vielleicht nicht mehr. Das ist natürlich immer... Die Unsicherheit kommt dann bei Fuß, oder? Dann ist so, geht das dann so? Und kam dann irgendeine Stunde wieder darauf zu sprechen, sagte, ja, ich glaube, es könnte jetzt sein, dass das reif ist, um das abzuschließen. Und dann begannen wir ein bisschen darüber zu sprechen, ja, wie macht man jetzt das nach so langer Zeit und was braucht es noch und wie? Und Sigmund war dann doch ein bisschen erstaunt, dass ich gesagt habe, ja, für mich Ende Jahr ist gut. Ende Jahr schließe ich das ab. Ich habe 31.12.2019, ein gutes Datum jetzt. Das ist ein guter Schlusspunkt. Und er fand dann, ja, geht ein bisschen schnell. Ja, war dann aber so. Haben wir dann so gemacht. Und es war in dem Sinne natürlich ein doppelter Glücksfall. Also einerseits, dass ich es abschließen konnte, ist ja schon schön, weil Woody Allen, ich glaube, er hat immer noch Psychoanalyse, seit 30 Jahren oder ich auch immer. Man kann das ewig machen. Und andererseits kam ja dann genau die Geschichte noch mit Corona dazu. Und das wäre für mich vermutlich sehr unangenehm gewesen, in Wien verharren zu müssen, nur in Anführungszeichen diese Psychoanalyse weiterzuentwickeln und sonst hier unwohl zu sein. Und vielleicht wäre es auch gar nicht möglich gewesen, diese Sitzungen abzuhalten, physisch, weiß ich nicht. Also es hat mir dann eine doppelte Freiheit gegeben. Einerseits das Abschließen, natürlich eine neue Struktur in den Alltag hinein und dann aber auch die Freiheit, diese Corona-Zeit dort zu verbringen, wo es angenehmer war als in Wien.
So wie ich dich wahrnehme, bist du ein sehr neugieriger Mensch und dann ist es vielleicht noch viel interessanter für mich, was erweckt jetzt deine Neugierde? Was? What is next?
Das sind keine großen Projekte. Ich glaube einfach an dem, womit ich mich beschäftige, mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe, mit den Sachen und mit den Menschen vielleicht noch eine zusätzliche Dimension, eine Erweiterung von dem, was ist, zu erreichen. Also im Schreiben erlebe ich das sehr stark, das ist auch ein Privileg von Leuten, die schreiben oder auch journalistisch tätig sind. Solange man bei klarem Kopf ist, dass es immer noch interessanter wird und besser wird. Oder besser, vielschichtiger vielleicht. Ich hatte kürzlich ein Gespräch moderiert mit zwei Musikern, eine Musikerin und ein Musiker, und habe die gefragt, die sind jetzt um die 60, habe sie gefragt, wie ist das für euch in eurer Biografie und so, also könnt ihr, wo steht ihr im Vermögen, Musik zu machen, also was könnt ihr, was könnt ihr leisten und so. Und die haben beide gesagt, unisono und ohne mit der Wimper zu zucken, so, du, wir werden jeden Tag besser. Und das ist natürlich schön, einen Beruf zu haben oder eine Tätigkeit auszuüben, wo man merkt, es geht immer noch weiter, man kann noch was dazulegen. Voraussetzung dazu ist, wie gesagt, man muss irgendwie noch klar bei Kopf sein, oder? Oder jetzt nicht ein Handicap haben als Musikerin oder Musiker, wo man es einfach dann physisch nicht mehr geht. Aber sonst ist sehr vieles nicht nur möglich, sondern sogar eigentlich vorgelegt. Man muss es nur packen.
Vorgelegt, man muss es nur packen. Die Katharina zeigt in den Topf, von dem ich den Namen mir nicht merken kann. Sie beide lachen darüber.
Ja, ja, das Kackel. Und jetzt, Punkt, Lucia, jetzt glaub, kannst jetzt du die religiös, kannst Punkt. Du jetzt dir da raushauen, rauskratzen gewissermaßen. Das ist jetzt, eben, je weniger Käse da im Kackel ist, umso mehr wird es dick. Und dann unten, wo die Flamme jetzt immer drauf, nein, kannst du da mit diesem Dreizack, mit diesem, und jetzt kannst du das ein bisschen rauskraften, das ist ein bisschen wie Raclette jetzt, schau.
Ja. Das ist die Nummer.
Das ist die Nummer.
Das ist die Nummer, Katharina, und natürlich.
Und jetzt ein bisschen Brot dazu noch. Schau, nimmst dir da gleich, da, steckst dir auf aufs Brot. Voilà.
Das dunke ich jetzt nicht mehr in den Wein.
So ist gut,
das ist
genau.
So gut, perfekt. Hi.
Ja, genau. Ja, das ist, da geht's.
Heiß und gefährlich.
Ich glaube, man soll eh das Ende eines Fondue essen, es ist mit vollem Mund.
Ja, also das Ende eines Fondue-Podcasts.
Ich bedanke mich herzlich, Stefan.
Gern geschehen.
Für das schöne Gespräch und die interessanten Antworten. Das war die vierte Folge von Bewegt. Ich freue mich, wenn du Lust hast, auf dein Feedback, auf deine Rückmeldung. Naturgemäß freue ich mich darüber, wenn du diese Folge teilst. Und in jedem Fall bedanke ich mich herzlich bei dir, dass du diesem Gespräch bis hierhin deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Das ist ein großes Gut und ein Geschenk, das ich sehr zu schätzen weiß. Die nächste Folge kommt bestimmt und einstweilen wünsche ich dir eine schöne Zeit in einem, nämlich in deinem bewegten Leben.